Du interessierst dich für das Berufsfeld des Content Creators? Dann bleib jetzt dran, denn ich habe Walter Epp von Schreibsucht.de im Gespräch. Und Walter verrät uns, was eigentlich den Beruf ausmacht, wie so der Arbeitsalltag aussieht, was besonders cool daran ist, wie die größten Missverständnisse vielleicht auch über seinen Job aussehen, welche Skills du brauchst und selbstverständlich auch, was du verdienen kannst. Also, wenn das für dich spannend klingt, dann bleib jetzt dran. Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto: raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo Walter, schön, dass du da bist.
Hi Anja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe es ja eben ja gerade schon gesagt im Vorgespräch, dass eine Klientin von mir tatsächlich sich das gewünscht hat, dass wir mal über Content Creation, Content Creator, also über das Berufsfeld des Content Creators sprechen. Und habe ich dir auch schon gesagt, da bist sofort du mir irgendwie in den Sinn gekommen, weil du ja so das Sinnbild, für mich zumindest das Sinnbild von einem Content Creator bist. Und genau, lass uns doch mal bei dir starten. So, wie war denn dein Karriereweg? Wie bist du denn überhaupt dahin gekommen? Ich weiß, dass du aus einem ganz anderen Berufsfeld kommst.
Ja, als ich damit angefangen habe, gab es, glaube ich, dafür noch keine offizielle Berufsbezeichnung. Es gab nicht mal das Berufsfeld, ne, Content Creator, den Begriff gab es noch gar nicht. Ich habe damals mit dem Bloggen angefangen, tatsächlich 2006, noch während des Studiums. Und so bin ich auf das Thema Online, Content erstellen, publizieren gekommen. Habe ja eigentlich Jura studiert und bin auch Diplomjurist und habe während des Studiums mir so ein bisschen was dazu verdient bei Handelsblatt Online, also in der Online-Redaktion vom Handelsblatt. Und da bin ich auch auf dieses Online-Publizieren gekommen und habe gemerkt, ey, das ist richtig cool. Du klickst auf Veröffentlichen und tausende von Menschen können sofort dein Zeug lesen und du siehst auch, ob das ankommt, du hast Statistiken, nicht so wie bei Zeitungen, ne, wo du es veröffentlichst und du weißt nicht, hat es überhaupt jemand gelesen. Und deshalb war Online-Publizieren von Anfang an für mich so super faszinierend, weil du so ein sofortiges Feedback hast. Sehr befriedigende Arbeit deswegen, weil du publizierst etwas und du hast sofort so das Feedback, das Ergebnis. Ich weiß ja, dass Arbeit, wo du einen direkten Feedback bekommst, wird meistens als befriedigender wahrgenommen, als so einmal im Jahr Mitarbeitergespräch und dann sehr stark verzögert, sagt man dir, okay, du hast keine gute Arbeit gemacht. Und da habe ich gemerkt, ey, das macht voll Spaß, da war ich angefixt. Und dann habe ich das so nebenbei weiterverfolgt und als ich dann mein Jurastudium beendet hatte und abgeschlossen hatte, dachte ich mir, okay, ich merke, ich habe immer weniger Lust auf Jura und immer mehr Lust auf dieses Online-Publizieren und habe mich dann selbstständig gemacht als Freelance-Schreiber, als Texter und Blogger und habe dann für andere Unternehmen für Geld gebloggt. Ja, ja, so bin ich da reingekommen.
Ja, spannend. Gab es mal einen Moment, wo du das bereut hast so oder das angezweifelt hast?
Bereut nicht, aber es gab viele Momente, die echt auch keinen Spaß gemacht haben, weil das wird immer so dargestellt, ja, mach deinen Traumberuf und alles ist nur noch Friede, Freude, Eierkuchen und dann tanzt du auf so einem Regenbogen herum und nur noch Schmetterlinge fliegen um dich herum. Sondern es gab so wirklich was halt mit jeder Selbstständigkeit einhergeht, ist so das Thema Steuern, Krankenversicherung. Ne? Ich habe währenddessen dann ein Kind bekommen, also und dann kommt plötzlich die Rechnung vom Krankenhaus zu uns nach Hause. Und dann müssen wir eigentlich, ich glaube, 4.000 Euro oder so müssten wir dann selber aus eigener Tasche zahlen. Und ich so, warte mal, ich habe doch eine Krankenkasse eigentlich. Und dann sagt mir die Krankenkasse, nö, sie haben sich nicht angemeldet. Ne? Und ich war genau gerade in dieser Übergangsphase und ich hatte es noch nicht geschafft, mich anzumelden, irgendwie, dass ich selbstständig bin. Und deshalb bin ich einfach durchs Raster gefallen. Und das war so viele Kopfschmerzen, die mir dann durch passiert ist. Das haben wir nachträglich dann noch alles trotzdem irgendwie hinbekommen. Aber davon gibt es so viele Momente, auf die man sich nicht vorbereitet hat. Aber ich denke, das wird trotzdem alles aufgewogen, weil ich das tue, was ich gerne tue. Und das ist es mir wert am Ende des Tages.
Wie lange machst du das jetzt schon?
Ich bin seit 2014 selbstständig.
Und du lebst da ja auch komplett von, ne? Du hast jetzt
Ja, ja, ja.
keinen noch angestellten Job oder
Nee,
so,
nee,
sondern nee,
nee.
genau, du bist.
Ich habe komplett selbstständig seit 2014, habe natürlich am Anfang zweigleisig mein Geld verdient. Das heißt, als Dienstleister für Unternehmen, Webseitentexte geschrieben, Blogartikel geschrieben, habe dann auch PR gemacht, mit einer Agentur kooperiert, wo ich auch Freelancer war. Also ich war nie festangestellt in meinem Leben. Und habe dann das zweite Gleis, was ich bedient habe, war mein eigener Blog, also der Content, den ich mir da aufgebaut habe, weil es schwer ist, von Anfang an sofort mit Content Geld zu verdienen. Das ist halt ein langsames Vehikel. Ich vergleiche das mal mit einem Schneeball, den musst du erstmal eine Weile rollen, bis der so groß ist, dass der auch wirklich was abwirft. Ne? Deshalb bin ich das so zweigleisig gefahren, so häufig wie auch Musiker. Ne? Musiker verdienen mit der Musik an sich selten Geld, die verdienen meistens mehr Geld mit Dienstleistungen, indem sie zum Beispiel in einem Produktionsstudio Musik abmischen oder auf Live-Konzerten da irgendwie was einstellen oder so, also als Dienstleister und mit ihrer Musik nebenbei sich sowas aufbauen. Man braucht halt Zeit und um diese Zeit zu gewinnen, war ich Dienstleister und habe nebenbei noch meinen Content gemacht.
Ja, okay, spannend. Und was macht man dann jetzt eigentlich als Content? Also vielleicht überhaupt erstmal abzustecken, was ist überhaupt ein Content Creator? Weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr weit gefasster Begriff. Vielleicht
Ja.
fängst du damit erstmal an und dann gerne auch, was machst du denn
Ja.
eigentlich?
Es gibt das Content-Business-Modell, so wie ich das verstehe, ist Content posten und Content verkaufen. Diese zwei Zutaten sind für mich ein Content-Business. Content posten, das heißt Blogartikel, das ist das, was ich hauptsächlich mache, aber mittlerweile auch YouTube-Videos. Podcasts, das, was wir gerade machen, ist auch eine Form von Content. Instagram zählen manche dazu. Und jetzt auch neuerdings auch TikTok. Das sind diese Short-Video-Formate. Also alles, was Inhalte sind und du das öffentlich postest, dann bist du Content Creator. Sei es jetzt als Angestellter, wenn du das als Angestellter machst, machst du das häufig für ein Unternehmen. Keine Ahnung, vielleicht hast du einen Online-Shop und du bist dort Content Creator für diesen Online-Shop. Dann postest du irgendwelche lustigen Memes oder so oder irgendwas, was halt Reichweite bringt oder machst vielleicht auch Short-Videos für deinen Arbeitgeber. Wenn du das selbstständig machst, dann machst du das halt für dich und da ist es meistens so, dass man im Backend halt dann noch Geld verdienen will, wenn man was für sich macht. Ne? Als Angestellter musst du nur den Arbeitgeber glücklich machen, sage ich mal, ne? Und die Kunden. Und als selbstständiger Content Creator musst du gucken, okay, ich muss Leute erreichen, aber ich muss dann noch im zweiten Schritt irgendwie Geld verdienen. Und damit kommen wir zur zweiten Zutat beim Content Business. Meistens verkauft man dann auch Content. Das heißt, ich schreibe Blogartikel, das ist Text. Und was ich verkaufe, sind E-Books, das ist auch Text, also auch Form von Content. Und damit habe ich Content, um Leute anzulocken, um Reichweite zu gehen. Und ich habe Content, den ich verkaufe. Also in beiden Fällen geht es um Content. Es gibt aber auch ein anderes Modell, dass du Content postest, du generierst Reichweite, aber du verkaufst was ganz anderes, zum Beispiel eine Dienstleistung. Keine Ahnung, wenn ich Maler wäre oder so, habe ich übrigens für einen Maler mal gemacht, habe den Blog für den geschrieben und der hat dadurch Aufträge generiert als Handwerker. Ne? Und so geht es auch. Aber das wäre dann kein klassisches Content-Business, sondern ein klassisches Content-Business ist, du postest Content und du verkaufst Content. Das kannst du zum Beispiel, wenn du Podcaster bist und einen Podcast aufgebaut hast, der große Reichweite hat, dann könnte ein Produkt sein, ein Audiokurs oder so ein Audioseminar oder Audiomeditation oder so, die man dann verkauft. Irgendwo auch eine Form von Audio-Content, den die Leute gerne konsumieren würden, weil sie ja deine Stimme kennen und deine Art und sich denken, hey, cool, jetzt höre ich die Anja schon ein Jahr lang. Ich kaufe mir mal jetzt mal so den Audiokurs von ihr oder so oder auch einen Videokurs. Das ist so dieser Zweischritt, was für mich ein klassisches Content-Business ist, ne? Content erstellen für die Reichweite und dann Content verkaufen an die Leute, die man erreicht.
Okay, spannend. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus, wenn du das machst? So, also wie muss ich mir das vorstellen? So.
Ich verdiene mein Geld hauptsächlich durch meine E-Mail-Liste. Das ist auch, was ich allen Content-Creatern empfehle, ist, weil mich erreichen auch regelmäßig E-Mails. Walter, ich wurde auf Facebook geblockt, unsere Reichweite wurde gekillt oder vor kurzem hat auch einer geschrieben, das Ad-Konto, also womit die Werbung geschaltet haben und Leute erreicht haben, wurde bei denen gesperrt, weil die wohl irgendwas gemacht haben. Und das ist mehr meistens sehr intransparent. Plötzlich kannst du keine Werbung mehr schalten oder plötzlich kannst du nicht mehr auf Facebook posten. Ein Freund von mir wurde auf LinkedIn vor kurzem geblockt. Und bis du dann rausfindest, warum, wieso und so, kann viel Zeit vergehen. So, deshalb sage ich immer, Leute, ja, macht Content, aber bringt die Leute immer in eure E-Mail-Liste. So, das heißt, ich habe meine E-Mail-Liste und ich schreibe, das Erste, was ich mache, ist, ich schreibe immer eine E-Mail, ein Newsletter an meine E-Mail-Liste. Und ich mache das 5-mal die Woche. Das ist relativ viel, und wenn einige das hören, fallen die immer vom Stuhl und denken sich, oha, da würde ich mich sofort, da würde ich mich sofort abmelden, wenn der Walter mir so viele E-Mails schicken würde. Ja, wenn du nicht zu meiner Zielgruppe gehörst und wir nicht gut zusammenpassen, dann ja. Aber ich sage immer, das ist wie bei einer guten Serie. Da beschwert sich niemand, wenn die täglich erscheint. Da freust du dich, oha, meine Lieblingsserie ist jetzt raus, ich hole mir meinen Kaffee, setze mich hin und genieße jetzt meine schönen 45 Minuten, die ich habe. Und wenn das jeden Tag ist, umso besser. Ich habe auch Dinge, die ich täglich konsumiere, wo ich mich darauf freue, wenn ein YouTuber ein neues Video rausgelassen hat. So, und genauso versuche ich meine E-Mails zu gestalten, dass wenn die Leute sehen, oh, da kommt eine E-Mail von Walter, dass die Spaß dran haben, und das ist so eine tägliche kleine Dosis, wo die dann auch ein Lächeln ins Gesicht bekommen. Also mein Ziel ist auch immer, die Leute ein bisschen zum Lachen zu bringen, ein bisschen Humor reinzubringen, damit ich sozusagen, wie ein Leser es mir geschrieben hat, der Lichtblick im Postfach bin. Das ist so mein Ziel. Und das ist die allererste Aufgabe, die ich mache. Das ist die Hauptform von Content, ist dieser Newsletter, den ich erstelle. Weil da schreibe ich, da baue ich die Verbindung zu meinen Lesern auf, und da verkaufe ich auch. Ich mache immer ein Angebot am Ende des Newsletters, sage, hey, du willst mehr erfahren oder du willst das und das erreichen, dann komm hier rein oder hol dir meinen Kurs oder ne, so. Das ist Teil 1. Teil 2 ist, die ganzen Inhalte, die ich verkaufe, Kurse, Bücher und so, die müssen ja erstellt werden. Das heißt, Teil 2 meinem Arbeitstag ist dann meistens die Erstellung von Inhalten, die ich verkaufe. Ja, also ich schreibe dann an meinem Buch weiter, produziere Videos für meinen Online-Kurs oder beantworte Fragen in meiner Online-Community. Ja, das sind dann so die Produktseite, sage ich mal. Und das sind so die zwei Hauptbausteine, die immer da sind. Und der Rest variiert dann so ein bisschen. Aber diese zwei Dinge sind fix, weil das bringt am Ende des Tages Geld rein. Ne? Das
Wenn du sagst, das variiert, dass der Rest, was könnte das noch sein? Also was, womit beschäftigst du dich?
Das sind dann YouTube-Videos aufnehmen, Interviews geben, so wie jetzt, Blogartikel schreiben. Oder, also Blogartikel schreiben ist meistens, das nimmt sehr viel Zeit ein, weil ich halt sehr lange Blogartikel schreibe und viel Arbeit da reinstecke. Und dann E-Mails beantworten, Kundensupport. Ich habe auch so ein kleines Mentoring-Programm in meinem Kurs. Das heißt, die Mentoring-Teilnehmer schreiben mir dann ihre Fragen und ich antworte darauf. Das muss ich dann auch alles abarbeiten. Solche Sachen.
Ja. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie cool ist das? Wenn 10 ist, yes.
Ich sage 9,5 von 10, weil es genau das ist, was ich gerne mache. Ich sage nicht, dass das für jeden da ist, aber es war genau das, was ich mir damals immer gewünscht und vorgestellt habe, wo ich mir, ich hatte so halt eine Vision. Man braucht ja, wenn man irgendwo hin will, muss man wissen, wo will ich eigentlich hin? Und ich habe damals diese Vision eingefangen im Jahr 2011, 2012 irgendwie, so, ne? Du hast einen Laptop, du machst den morgens auf, du schreibst da dein Zeug und machst den wieder zu und dein Arbeitstag ist zu Ende. Und das hat mich so fasziniert damals, wo ich gesagt habe, so, ich will das, ne? So, ich will genau dahin, diesen Laptop-Lifestyle. Ich, im Grunde lebe ich hier in diesem langweiligen Duisburg und sitze einfach jeden Tag trotzdem in meinem Büro, weil ich nicht so gerne reise. Mir ging es aber so um diese zeitliche Freiheit zu sagen, hey, ich kann einfach meinen Laptop aufmachen, mach mein Ding. Ich brauche nur Internet und mein Laptop und kann es dann wieder zumachen, wenn ich fertig bin. Das war genau das, wo ich hin wollte, und deshalb ist es für mich persönlich so wertvoll. Ne? Und deshalb glaube ich, die Bewertung, ne, ist es eine 10 von 10, hängt ja stark von der Persönlichkeit ab, was man gerne möchte. Und ich mache das wirklich gerne und deshalb bin ich super happy, Stand jetzt. War aber auch ein längerer Weg, sage ich, ne? Ganz ehrlich, das dauert halt, bis man mit Content diesen Schneeball groß gerollt hat.
Wie lange hat es bei dir gedauert?
Also der Moment, wo ich keine Dienstleistung mehr anbieten musste, das heißt, ich konnte komplett von meinem Blog, von den Blogartikeln, von den Kursen, die ich verkaufe und von den Büchern, bis ich dahin gekommen bin, war etwa, ich glaube, 2014 habe ich mich selbstständig gemacht, ich glaube 2018 war der Punkt, wo ich keinerlei Dienstleistung mehr angenommen habe. Das heißt, es hat so 4 Jahre bin ich zweigleisig gefahren, ne, und dann so ab dem dritten, vierten Jahr musste ich halt gar keine Dienstleistung mehr annehmen. Ich habe danach noch ein paar angenommen, das war aber on top. Ne, das war halt so, ich sage, okay, ich habe einfach sehr hohen Preis verlangt und wenn die dann trotzdem ja sagen, dann mache ich es halt. Ne? Aber das war jetzt nicht so, dass ich war nicht mehr drauf angewiesen und damit habe ich halt sozusagen diese Freiheit erreicht, die ich haben wollte. Und das war so nach 3-4 Jahren.
Würdest du sagen, das ist heute ungefähr immer noch so die Zeit, die man so einrechnen sollte, 4 Jahre ungefähr? So?
Ich sage ja 2 bis 3 Jahre, ja. 4 Jahre ist vielleicht lang. Wie gesagt, ich habe in der Zeit, habe ich noch 2 Kinder bekommen. Also 2012 habe ich ein Kind bekommen, 2014 habe ich ein Kind bekommen, 2016 habe ich ein Kind bekommen. Ne, das ist ja auch alles Zeit und man möchte sich auch mit der Familie beschäftigen. Ich sage immer, wenn man ein bisschen fleißiger ist als ich, geht es deutlich schneller. Ja, manchmal habe ich auch, sage ich ganz ehrlich, chillt man 1, 2 Wochen einfach. Ne? So. Zwischendurch. Das ist ja auch das Tolle daran, wenn man so
Ja, klar.
selbstständig ist. Dadurch halt ist man halt langsamer, aber das nimmt man dann in Kauf. Also was ich immer realistisch sage, ist so 2 bis 3 Jahre, wenn man fleißig ist, kann man das durchaus hinkriegen. Und wie gesagt, und diese Dienstleistungsschiene, manche wollen die ja gar nicht loswerden. Ne, manche bleiben gerne Dienstleister und posten dann gerne Content im Auftrag von anderen oder so, weil das ist immer ein gutes, stabiles, relativ hohes Einkommen, wenn man gut positioniert ist.
Ja. Was würdest du denn sagen, für wen ist das überhaupt nicht? Also, du hast gerade gesagt, für dich ist das eine 9,5, weil dir entspricht das. Für wen ist denn das überhaupt nicht geeignet, dieses Business?
Also wenn du nicht gern Risiken eingehst und halt dich gern bedeckt hältst, sage ich mal, weil als Content Creator muss man sich ja zeigen. Content lebt von der Persönlichkeit. Also mein Content, den ich mache, der ist stark mit meiner Persönlichkeit verbunden. Ich kann das nicht auslagern, will ich auch nicht, ne? Und ich erzähle manchmal Geschichten über mein Privatleben, ne? Mach mich verletzlich, erzähle dann Sachen aus meiner Kindheit oder so. Und die Leute lesen das gerne, weil das ist interessant, weil das ist, die Leute können sich damit identifizieren, ne? Die verstehen dann, okay, ja, oh ja, das ist interessant. Und Leute schreiben mir dann auch und sagen, oh Walter, ich habe das Gefühl, du bist wie ein Freund, den ich schon seit Jahren kenne oder so, weil die halt so viel von mir lesen. Und das ist das Ziel auch, dass diese persönliche Verbindung entsteht. Dadurch bleiben sie mir als Content Creator auch lange treu. Aber wobei KI-Content oder einfach nur so gesichtsloser Content, sag ich mal, der ist sehr leicht ersetzbar. Ne? Denen ist es egal, ob die 10 Tipps zum Abnehmen von irgendeinem Mr. X oder dann kommt 10 Tipps zum Abnehmen von Frau Y. Alles austauschbar, ist egal. Deshalb muss man schon bereit sein, so seine Persönlichkeit reinzubringen, sich zu zeigen, sein Gesicht zu zeigen, weil das ist auch, Studien haben auch gezeigt, was Menschen am meisten interessiert, sind andere Menschen. Also zeig mir ein Foto und meine Augen wandern automatisch zu den Augen des anderen Menschen, der auf dem Foto ist. Ne, auch bei Babys hat man das untersucht, ne, man hat ihnen verschiedene Bilder gezeigt und wo Babys am längsten hingeguckt haben, waren Bilder, wo menschliche Augen waren, wo ein menschliches Gesicht erkennbar war. Ja, und deshalb, Menschen suchen immer die Verbindung zu anderen Menschen. Und man muss als Content Creator, wenn man sich da langfristig was aufbauen möchte, bereit sein, sich zu zeigen und rauszugehen und das Gesicht zu zeigen und so. Ich weiß, es gibt gesichtslosen Content, kann funktionieren, aber wie gesagt, der ist dann austauschbar.
Und muss ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel im Schreibbereich bleibe, muss ich dann wirklich auch gute Schreibskills haben oder könnte ich das lernen? Wie würdest du es einschätzen? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Videos machen will, muss ich besonders videoaffin sein? Oder wie schätzt du das ein? Also was muss ich mitbringen sozusagen?
Du musst eine Liebe zum Schreiben mitbringen. Du musst nicht unbedingt das Können mitbringen, aber du musst eine Liebe zum Schreiben mitbringen. Das ist, weil Schreiben ist ein Handwerk, das kannst du lernen, wenn du es möchtest. Ja, aber du kannst noch so viel Talent haben, wenn du nicht gerne schreibst, dann bringt dir das ja gar nichts. Ja, wie Mark Twain gesagt hat, jemand, der zwar lesen kann, aber nicht liest, der hat keinen Vorteil gegenüber einem Menschen, der nicht lesen kann. Weil du musst es auch gerne machen. Und deshalb, was ich immer auch meinen Leuten sage, die dann zu mir kommen und besser schreiben lernen wollen, sage ich so, wenn du Liebe hast zum Schreiben, dann kann ich dir das beibringen, weil es Handwerk, ne? Da gibt es verschiedene Regeln, die habe ich nicht erfunden, die gibt es seit zig von Jahren, ne? Schreibe kurz, schreibe bildhaft, schreibe unterhaltsam, schreibe persönlich und all diese ganzen Regeln, die man dann lernt. Aber es muss eine Liebe da sein. Genauso wie bei Video. Du musst so eine gewisse Liebe zum Thema Video posten und so haben. Ob du jetzt als Angestellter den Job machst oder als Selbstständiger, du musst einfach Bock drauf haben. Und die restlichen Sachen, die lernst du, plus die verändern sich ja sogar noch. Ne? Das heißt, damals habe ich mal all meine Videos noch selbst geschnitten, ja, und Untertitel hinzugefügt von Hand. Heute macht das KI, ne? Also ich schmeiß das Video rein, Untertitel werden erzeugt, fertig. Aber da muss ich jetzt so eine Affinität oder Liebe entwickeln, mit neuen Tools zu arbeiten. Ne? Ich muss lernfähig bleiben. Deshalb, was ich sage immer, du musst Freude am Schreiben haben und wenn du das hast, dann lernst du das auch. Dann kannst du dann interessierst du dich dafür, und das, woran du ständig denkst, darin wirst du gut.
Ja, absolut. Und was du auch praktizierst, ne? Ich hab gerade gedacht, ich habe vor 10 Jahren, glaube ich, habe tatsächlich 2015 meinen ersten Content auf YouTube mal hochgeladen. Also ich würde mich, glaube ich, gar nicht mehr trauen, mir die Videos
Ja,
anzugucken.
das ist ein gutes Zeichen, wenn das, was du vor 10 Jahren produziert hast, dir heute so ein bisschen peinlich ist. Das heißt, du hast dich ja entwickelt, bist besser geworden. Das sage ich auch meinen Leuten immer, ne? Also, wenn du schaust, okay, vor 10 Jahren ist noch genauso wie heute, dann hast du dich halt nicht weit genug entwickelt. Dann bist, ne? Das kann ja irgendwie nicht sein. Deshalb ist es gut. Ich gucke mir auch meine alten Videos an und denke mir, Alter, zum Glück kann man die auf privat stellen und verbergen, damit die Leute sowas nie erfahren.
Ich habe mich noch gar nicht drum gekümmert. Bei mir ist der Kanal, der bietet, glaube ich, immer noch relativ viel Mehrwert. Das ist tatsächlich eher für Schulabgänger, also die sich quasi mit ihrem ersten Job auseinandersetzen wollen. Das hat mit dem, was ich jetzt mache, gar nicht mehr so richtig viel zu tun. Ich lasse es immer da, weil es aber echt richtig viele Views und aber ja, reingucken möchte ich da selber nicht mehr.
Ja, einer meiner meistgelesenen Blogartikel ist tatsächlich auch von Schülern, also Schüler lesen den die ganze Zeit, obwohl das auch gar nicht mehr meine Zielgruppe ist. Aber ich lasse den auch online, den Blogartikel, weil der halt so viele Klicks bekommt und manchmal Deutschlehrer auf mich aufmerksam werden oder so, ne? Und dann meine Sachen ausdrucken und an ihre Schüler verteilen. Das ist das jedenfalls, was mir einige Schüler gesagt haben.
Ja, cool. Was sind denn die größten Missverständnisse bezüglich deines Jobs so? Was würdest du sagen?
Content
Was
Creator.
begegnet dir eigentlich immer wieder,
Ja.
wo du denkst, hä, das ist doch überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht Realität?
Mir hat mal einer gesagt, Walter, du hast ja gar kein Instagram, was bist du für ein Content Creator? Du bist kein Content Creator. Ne? Weil ich habe tatsächlich kein Instagram, ich nutze das nicht. Weil ich halt ein sehr schreiblastiges Content-Business habe. Und Menschen haben heutzutage dieses Verständnis, oh, du bist Blogger, du machst Content, also musst du auf Instagram sein. Ne? So, ich sag dir aber, Leute, Content ist alles, jegliche Form von Content, sei es nur Audio. Du kannst sogar auf LinkedIn den ganzen lieben Tag irgendwelche Beiträge posten, ne, mit Mehrwert und, keine Ahnung, Storytelling und so weiter. Dann bist du auch in meinen Augen Content Creator, weil du da Content auf LinkedIn erstellst und das verbreitest. Das ist ein häufiges Missverständnis ist, dass die Leute denken, okay, Content ist nur dieses Audiovisuelle, ne, mit Fotos, Videos, YouTube und Instagram. Ja, YouTube und Instagram bleiben stark hängen, weil die Augen nun mal sehr viel Reize haben und viel Daten verarbeiten, aber nicht nur, ne? Deshalb zum Beispiel mein Business ist nur Text und YouTube. Das ist das Einzige, was ich so bediene. Deshalb ich, ja.
Wie nah würdest du sagen, ist das denn an Influencer dran? Weil das ist ja schon auch, also wenn du
Ja.
sagst jetzt Instagram oder sowas, was die Leute dann da häufig drunter verstehen, da denken viele wahrscheinlich an irgendwelche
Ja.
Influencer-Geschichten, oder?
Ja, das ist auch ein häufiges Missverständnis, dass die Leute denken, oh, ich muss mich vor eine Palme stellen und ich muss, wenn ich im Urlaub bin, muss ich schnell 200 Fotos machen, damit ich die im Laufe des ganzen Jahres dann posten kann, damit die Leute denken, dass ich einen coolen Lifestyle habe oder so. Das machen einige, ich kenne einige, ich bin davon aber nicht überzeugt, sondern das, was ich für Content mache, ist, dass ich viel Storytelling mache und ich glaube, eine interessante Story schlägt ein gefaktes Bild. Ne? Also mein Content, zum Beispiel, den ich auf YouTube mache, ist einfach nur Talking Head. Also mein sprechender Kopf, der in eine Kamera reinguckt. Mehr passiert da visuell nicht. Ich zeige nicht mein Auto, ich zeige nicht, wie ich in Urlaub fahre oder sonst irgendwas. Ne? Da dieses typische, was Menschen von Influencer verstehen, dass man so seinen Lifestyle zeigt. Ich zeige meinen Lifestyle überhaupt nicht. Ich halte den ganz bewusst sogar bedeckt. Ja, also auch selbst in meinen Newslettern, ne, da deute ich vielleicht so Dinge an, aber ich erzähle nicht unbedingt so viel über mich, weil ich möchte, dass die Leute, klar, die kommen wegen den Inhalten, die sind wegen mir hier und jetzt nicht wegen meinem Lifestyle oder sonst irgendwas, weil ich auch zeigen will, dass es funktioniert. Und all die Leute, denen ich folge, zum Beispiel auf YouTube, das sind auch Talking Heads. Das sind einfach nur Leute, die sitzen da in ihrem Studio oder in ihrem Schreibtisch und erzählen wertvolle Dinge. Und solange du wertvolle Dinge erzählen kannst, ist tatsächlich das Bild gar nicht so wichtig. Ne, Fakt ist, dass auf YouTube sogar der Ton wichtiger ist als das Bild, vor allem wenn du Talking Head machst, weil die Leute dir viel eher, da geht es mehr ums Zuhören als ums Zuschauen. Und deshalb kann man, wenn man sehr gut schreibt, kann man sehr gute Skripte schreiben für YouTube und damit kann man auch deshalb auf YouTube sehr gut laufen. Deshalb, eins meiner erfolgreichsten Videos auf YouTube ist einfach ein Blogartikel, den ich vorgelesen habe, also vorgetragen habe. Aber das Skript war praktisch der Blogartikel und das Video hatte über 20.000 Klicks mittlerweile.
Ja. Spannend. Ach ja, okay. Okay, Thema Lifestyle. Lass uns da mal nochmal reingehen. Du hast eben schon gerade so diese typischen Lamborghini-Bilder mal ins Spiel gebracht, die man ja überall einfach sieht, so, ne? Die schönen gelben Lamborghini-Teile und davor dann der erfolgreiche, ich nenne es jetzt mal Influencer, Content Creator, ja, whatever, so, ne? Das bist du ja nicht. Das finde ich auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Deswegen folge ich dir übrigens auch schon seit mehreren Jahren und lese auch viele deiner täglichen Newsletter. Nicht alle, aber viele. Und ja, mich interessiert tatsächlich so, was kann man denn da einkommenstechnisch überhaupt verdienen? Also so, was ist damit möglich? Wo, du begleitest ja auch Menschen in diesem Bereich. Wo liegen die so? Also was, na, das, ich bin mir sicher, dass das viele interessieren wird. Was geht damit?
Also ich sage immer, je mehr du mitbringst, desto mehr kannst du auch verdienen, desto schneller geht es. Beispiel ist, wenn zu mir ein Coach kommt, der offline schon ein gut laufendes Coaching-Business hat und ich bringe ihn dann einfach bei, okay, so machst du das online, so erstellst du E-Mails, so machst du das in einem Kurs, so verkaufst du das Ganze online. Da geht es relativ schnell und da sind die Einnahmen relativ gut. Ne? Also zu mir ist ein Coach gekommen, der hatte schon eine Ausbildung inhaltlich, also der konnte das schon. Und der musste einfach nur dieses Online-Handwerk lernen. Nach 6 Monaten war er im fünfstelligen Umsatzbereich, ne? So 10.000, 12.000. Muss, ne? Deshalb. Aber der hat halt viel mitgebracht, weil er hatte schon viel Fachwissen und er konnte sehr gut am Telefon seine Dienstleistung auch verkaufen. Der hatte vorher schon Verkaufstraining gemacht. Was er bei mir bekommen hat, ist, okay, wie erstelle ich Content, wie mache ich die Leute auf mich aufmerksam, wie verbessere ich mein Google-Ranking, sodass die Leute dauerhaft kommen, wie baue ich meine E-Mail-Liste auf, wie schreibe ich eine Sales-Page und wie verkaufe ich das Ganze sozusagen. Aber er hat schon relativ viel aus der Offline-Welt mitgebracht, ne? War auch schon etwas älter, 40 plus, glaube ich, ne? So, und für solche Leute, die, da geht es halt schneller. Wenn du aber inhaltlich wenig mitbringst, dann musst du dir das alles noch aneignen. Du musst erst lernen, okay, ich mache jetzt Führungstrainings, verkaufst jetzt online oder so, ne? Und ich mache jetzt Content über Führung und Management. Ja, aber wenn du da noch wenig Erfahrung im Nacken hast und gar keine Kontakte hast, dauert das auch alles länger. Deshalb, das, was ich immer anvisiere für meine Kunden, einkommenstechnisch, ist 100.000 im Jahr. Mhm. Weil das so eine Zahl ist, die auch sehr realistisch ist, was auch viele auch erreichen wollen. Und ich auch viele kenne, die es schon erreicht haben und so auch drüber liegen. Ne? Ich kenne auch einen Coach, der macht etwa 200.000 im Jahr, ne? Komplett online alles. Er macht auch Podcasts und so. Ne? Und er macht aber dieses klassische 1:1 Coaching noch so mit Sessions und so. Ne? Aber bei mir hat er das Thema Content, Newsletter und so gelernt.
Und betrifft ja sicherlich nicht nur Coaches, die das machen, sondern man kann ja ein Content-Business eigentlich um jede Form von, es kann ja auch ein physisches Produkt sein, oder?
Genau. Also das haben wir auch gemacht. Ich habe einen Online-Shop aufgebaut, da haben wir Blogartikel geschrieben über Messer und Küchenzubehör und so, weil der Online-Shop hatte halt Küchenmesser, physische Produkte, ne? Und das heißt, man macht dann durch den Content aufmerksam auf den Shop und im Shop verkauft man physische Produkte wie, ja, Küchenmesser, ne? So, das kann auch funktionieren, klar. Man kann rein theoretisch überall ein Content-Business aufbauen, aber es ist nicht überall gleich lukrativ. Das muss ich dazu sagen. Es gibt halt Märkte, die laufen gut. Nehmen wir jetzt zum Beispiel den Markt mit KI. Da fließt gerade so viel Geld, dass man nicht besonders talentiert sein muss, um da Geld zu verdienen. Das heißt, du kannst Content erstellen über den aktuellen KI-Markt, über aktuelle Entwicklung, ChatGPT, wie Unternehmen KI nutzen und so. Ne? Es gibt, ich habe eine Liste gefunden mit 60 KI-Startups, die alle mehrere Millionen an Investorengeldern bekommen haben. Das heißt, man sieht, wie viel Geld fließt in diesem aktuellen Markt und der sehr dynamisch wachsender Markt. So, und wenn du da, muss man jetzt mir aber als Beispiel, wenn ich jetzt neu anfangen würde, ich sagen, okay, ich gehe in diesen KI-Markt rein, weil der ist sehr digital, viel online, viel Content kann ich dazu erstellen, große Reichweite Und dann würde ich hinten raus irgendein E-Book oder so verkaufen, ne? Oder irgendein Masterclass, so kannst du KI benutzen für die Kundenakquise oder so, ne? Dann wären die Zielgruppe Unternehmer und Unternehmen, die halt mit KI mehr Kunden gewinnen wollen. Sowas. Also und da ist sehe ich persönlich sehr hohes Einkommenspotenzial. Wenn ich jetzt sage, okay, ich interessiere mich für chinesische Töpferkunst aus dem 15. Jahrhundert, kann ich natürlich Content dazu machen und ich werde ein paar Fans generieren, aber da fließt halt wenig Geld in den Markt. Das ist halt so. Man muss halt stimmt. sagen, okay, man muss, sage ich mal, so eine Mitte finden, wofür interessiere ich mich, aber wofür interessieren sich auch andere Menschen, sodass da auch Geld fließt in den Markt. Ne? Also diese zwei Komponenten müssen da sein, so wie bei mir das Schreiben. Ich interessiere mich fürs Schreiben, Schreibsucht, da geht es ja um das besser Schreiben. Ich habe aber angefangen mit dem Thema kreatives Schreiben und dieses Hobby-Schreiben. Ne? So, deshalb habe ich noch Artikel, die sich damals an Schüler gerichtet haben und so und Menschen, die das in ihrer Freizeit machen. Und dann habe ich gemerkt, hey, was aber, wo Geld fließt, ist dieses professionelle Schreiben. Ne? Werbetexten, Bloggen, Content-Marketing, E-Mail-Marketing. Und dann habe ich angefangen, meine Erfahrung in diesem Bereich darüber zu schreiben. Das hat mehr Klicks gebracht und ich habe eine neue Zielgruppe erreicht, und zwar Menschen, die professionell besser schreiben wollen. Und die zahlen natürlich ganz andere Preise als irgendein Schüler, der sich überlegt, okay, wie schreibe ich eine Buchrezension?
Ja, klar, absolut. Es klingt ja aber trotzdem so danach, als könnte man das gut nebenbei, ich bin immer ein Riesenfan, irgendwas nebenbei zu starten, um dann langsam umzuswitchen. Es gibt nur wenige Menschen, denen ich empfehlen würde, setz jetzt alles auf eine Karte. So. Ja. Das ist ja schon auch was, was man quasi neben dem Job einfach aufbauen kann. So, wenn du jetzt zum Beispiel das mit den Messern, zum Beispiel dieses Beispiel, da brauche ich ja noch nicht mal, außer die Schreibzeit, brauche ich ja keine Zeit, um irgendwie Geld zu verdienen, weil das verkauft sich dann ja quasi über den Blog, ne?
Ja, also wenn der Shop automatisiert ist, also der Shop bei uns, der lief hauptsächlich über Dropshipping, ne? Das heißt, ich hatte keine, ich musste die Bestellung selbst nicht abwickeln. Da konnte ich mich wirklich nur aufs Content kreieren fokussieren. Ich habe das tatsächlich so ein bisschen nebenbei ja auch aufgebaut, wie ich gesagt habe. Am Anfang war ich ja Dienstleister, ich war zwar selbstständig, aber Dienstleister, und dann musste ich mir die Zeit freischaufeln, um meinen eigenen Content zu machen und sozusagen, ne? Und zu Beginn natürlich ist so der eigene Content, 2 Stunden am Tag findet man höchstens dafür, und später, wenn es anfängt, ein bisschen Geld zu bringen, legt man den Hebel so langsam, ich sag mal so fließend den Hebel, ne? Dann habe ich anstatt 3 Kunden pro Monat, habe ich nur noch 2 Kunden pro Monat genommen, und dann konnte ich wieder ein bisschen mehr eigenen Content machen. Dann habe ich nur noch 1 Kunden pro Monat genommen und dann hatte ich noch mehr Zeit für meine. Also das ist so ein gradueller Übergang, so wie du sagst, das empfehle ich auch, dass man das Stück für Stück nebenbei aufbaut. Ich empfehle so 1 bis 2 Stunden am Tag sollte man sich dafür dann blocken. Ne? Ich habe das so gemacht, dass ich das wirklich bevor ich mich für die Kundenprojekte gekümmert habe, habe ich erst meine eigenen Sachen gemacht, weil sonst fallen die immer hinten runter. Ja. Ne? Sonst hat man dann abends keine Zeit, ist müde und so, deshalb gesagt, okay, meinen eigenen Stoff, den mache ich zuerst und dann kümmere ich mich um die Kundenprojekte, weil sonst, fällt es hinten runter.
Ja. Kennt man. Was glaubst du denn, wie wird sich in Zukunft der Beruf entwickeln? So Stichwort KI. Was gibt es da für Chancen, was gibt es aber vielleicht auch für Risiken?
Das Risiko, das ich sehe, ist, dass alles irgendwie am Ende gleich klingt und dass man, wie ich sage, den Tsunami of Shit sozusagen heraufbeschwört. Das heißt, das ist so eine riesige Welle an Content, der irgendwie gleich klingt, ähnlich klingt, und du merkst so, boah, irgendwie ist das alles so austauschbar, ne? Also man kommt sehr stark in die Austauschbarkeit rein, wenn man komplett von, sage ich mal, ChatGPT oder KI den Content erstellen lässt. Wo ich KI als Chance sehe, ist, dass KI mich unterstützt in meinen Prozessen. Das heißt, ich sollte das Denken nicht der KI überlassen, sondern nur so diese Prozesstätigkeiten wie Untertitel in meinen Videos machen, Dinge zusammenfassen, etwas transkribieren. Also wenn ich eine Audiodatei aufgenommen habe, kann die KI das von mir aus transkribieren. Oder umgekehrt, ne, kann ich aus einem Video einen Artikel machen, aus dem Artikel ein Video, ne? Und dass mich die KI bei all diesen Schritten unterstützt. Das sehe ich als Chance, das mache ich auch. Ich habe auch verschiedene Tools im Einsatz, die mir da so unter die Arme greifen. Ne? Ich sehe KI immer als Assistent, nicht als Geschäftsführer. Ne? Sobald du die KI zum Geschäftsführer machst, wird es problematisch. Da sehe ich die Gefahr. Und mir schreiben auch viele, Walter, der Texterjob, der stirbt ja aus wegen KI, niemand braucht mehr Texter. Also die KI ersetzt tatsächlich die Low-Level-Texter, sage ich mal. Also wenn du zum Beispiel du musstest eine Produktbeschreibung für eine Schraube machen oder eine Produktbeschreibung für einen Verpackungskarton, der 24 Zentimeter groß ist. Ja, das ist sehr langweilige, sehr einfache, sehr monotone Arbeit. Die wird durch KI ersetzt und das ist auch gut so. Ja? Und da fallen viele Texter weg, die sich in diesem Low-Level-Bereich bewegt haben, die dann so, ja, Fließbandarbeit gemacht haben, sage ich mal. Aber die oberen 20%, wo viel Denkarbeit dahinter steckt, viel Persönlichkeit mit reinfließen muss, wo man den Ton eines Menschen treffen muss, wo man viel Empathie braucht. Texter und Content Creator, finde ich, also gute Content Creator, die sind weniger Texter, sondern die sind mehr Menschenversteher. Die wissen, was interessiert die Leute, welche Themen triggern die Leute, was juckt die gerade, was geht die so richtig an. Da musst du ein Gefühl haben und ich finde, das kann ein Mensch schon mal besser als eine KI und wird auch so bleiben, weil halt diese Empathie, dieses, oh ja, das hat mich jetzt wirklich geärgert, darüber mache ich jetzt Content. Ne? Weil du weißt, es wird andere auch ärgern oder es wird andere werden sich auch darüber aufregen, also mache ich das, guter Content. Oder wow, das war eine richtig, das ist eine gute Nachricht, darüber mache ich jetzt auch Content oder so. Ne? Diese Bewertung, finde ich, kann KI noch nicht so machen, wie es ist. Und deshalb als Texter, als Content Creator lebst du gerade davon, dass du ganz anders bewertest, dass du weißt, was ist wichtig, was ist relevant, was berührt die Leute. Und ich glaube auch ganz stark an Energie und dass alles Energie ist. Ne? Und das heißt, wenn ich als Mensch Energie reinstecke, dann werden andere Menschen die Energie auch aufnehmen und sagen, okay, Walter hat sich die Mühe gemacht, was zu schreiben, dann mache ich mir die Mühe, es auch zu lesen. Weil meine Einstellung ist, wenn ich weiß, dass jemand was mit KI erstellt hat, dann denke ich mir, okay, wenn du dir nicht die Zeit genommen hast, was zu erstellen, warum soll ich mir die Zeit nehmen, das zu konsumieren?
Was würdest du denn jetzt jemanden raten, der hier zuhört oder die hier zuhört und anfangen möchte? Was wäre so der erste Schritt?
Ja, Schritt 1 wäre, überleg dir, in welchem Markt möchtest du tätig werden? Und ich empfehle einen wachsenden Markt, ne? Also keinen sterbenden Markt, ne? Wo zum Beispiel, es gab vor paar Jahren war das Tool Evernote absoluter Hype, ne? Alle Evernote, Produktivitätstool, so. Evernote ist Bach runtergegangen im Sinne von der Wahrnehmung, weil es gibt jetzt so viele Alternativen, so viele Tools. Und Leute, die damals nur über Evernote Content gemacht haben, ja, die sind jetzt Anführungsstrichen pleite, die Evernote ist aus der Relevanz weg. Das ist so ein typisch sterbender Markt. Du siehst ein Tool, das war mal cool und jetzt nutzt es keiner mehr. Deshalb ist es sehr gefährlich, wenn man sich nur auf ein Tool oder auf eine Marke oder so auf ein Konzept nur fokussiert. Lieber schauen, okay, was ist ein wachsender Markt? Ne, KI habe ich gerade schon genannt. Andere wachsende Märkte, das war zum Beispiel 2012, 13, 14, war das Thema Podcasting. Also wenn du einen Podcast über Podcasting gemacht hast, ne? Stark wachsender Markt damals gewesen. Podcasting wächst immer noch, aber nicht mehr so stark wie damals, aber immer noch relevant. So, dann, es gibt da so nicht die entscheidende Formel, aber man muss halt schauen, ist das ein wachsender Markt? Erstens, zweitens, fließt in den Markt Geld. Weil wenn du als Content Creator in einem Markt aktiv bist, möchtest du auch langfristig irgendwie da Geld verdienen können. Zum Beispiel Immobilien. Es gibt ganz viele Content Creator, die zum Thema Immobilien Content machen. Sei es jetzt so die rechtlichen Aspekte, sei es aber auch so, hey, so findest du gut Immobilien oder auch einfach nur so Content machen, hey, so habe ich meine Immobilie gekauft, so habe ich sie umgebaut, ne, das habe ich heute gelernt, diese Woche bauen wir eine neue Tür ein. So Content über Immobilien, weil das sehr viele Menschen interessiert, erstens. Zweitens, im Immobilienmarkt ist richtig viel Geld unterwegs. Und wird auch immer so sein. Ne? Das ist, Immobilie ist die teuerste Kauf, den ein normaler Mensch in der Regel im Leben macht. Und da fließt nun mal sehr viel Geld und da sind sehr viele Akteure auch mit dabei, Banken, Immobilienmakler und so. Und alle wollen was vom Kuchen haben. Ist ein großer Kuchen, da wird immer Geld fließen. Dann so, und deshalb schau, was für ein Markt ist wachsend und wo fließt Geld. Und das wäre das Erste, dass du dich für einen Markt entscheidest. Das
Und dann einfach
Zweite
mal
wäre,
loslegen. Ah ja, okay, du
ja,
wolltest
und
noch mal.
das,
Ja,
nee,
sorry.
das Zweite ist dann, wo du sagst, okay, welches Problem möchte ich lösen? Das ist auch wichtig, ich finde, weil Content Creator, die nur Entertainment machen, ne, ich könnte jetzt zum Beispiel einfach lustige Memes die ganze Zeit posten über das Schreiben oder über Content Marketing. Da würde ich zwar Klicks bekommen und Aufmerksamkeit, aber die Leute würden bei mir nicht kaufen, weil ich ja kein Problem löse. Ne, die Menschen zahlen für die Lösung eines Problems. Deshalb, ich würde mir auch überlegen, was ist das übergeordnete große Problem, was ich hier global versuche zu lösen? Also was ist meine Mission? Wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe in den KI-Markt rein, okay, jetzt habe ich einen Markt, poste ich jetzt einfach über KI und hoffe, dass irgendwie Geld kommt? Nein, sondern ich sage, okay, ich mache eine Mission, und zwar ist meine Mission, ich zeige Content-Creatern, wie sie mit KI schneller Content erstellen können, der aber auch trotzdem persönlich ist und Geld bringt am Ende. Das wäre zum Beispiel so eine Mission. Oder ich zeige Unternehmen, wie sie mithilfe von KI Kunden gewinnen können und den Kundengewinnungsprozess maximal automatisieren können. So, das ist so dieses globale Problem, was ich dann, so eine Art Mission, mit der ich antrete. Und dann dreht sich mein Content um diese Mission. Das heißt, diese Mission ist die Sonne und der ganze Content drumherum sind so wie Planeten, die kreisen dann drumherum. Ob ich jetzt ein Video mache, einen Podcast, Q&As oder so, alles dient irgendwie dieser übergeordneten Mission, in der ich mich bewege. Und das ist dann der Grund, warum die Leute zu mir kommen, ne, und sagen, oh, cool, der macht KI, ja. Oh, und der hilft Unternehmern, Kunden zu gewinnen mit KI. Oh, das finde ich interessant. Ne, mehr Kunden kann ich gebrauchen, mehr KI kann ich auch gebrauchen. So, dann kaufe ich mal vielleicht sein Buch oder eine Beratung oder so. Das ist Schritt 2. Markt nehmen, und Schritt 2 ist, welche Mission hast du, welches globale Problem löst du da? Und das sind so die zwei Hauptschritte, die ich machen würde, weil wenn die fehlen, wenn du kein Problem löst, dann bist du nur Entertainer. Das kann funktionieren in manchen Branchen wie Gaming und so und ne, vielleicht Politik auch, wo die Leute einfach nur so Nachrichten wiedergeben. Das ist ja auch eine Form von Entertainment, weil die lösen ja kein echtes Problem, sondern die erzählen einfach nur nochmal die gleiche Nachricht, nur mit ihrer Stimme. Brauchst du aber viel Masse, weil da verdienst du dein Geld nur durch Werbung, durch Klicks und so, nicht wirklich durch Produkte oder Content, den du hinten raus verkaufst. Deshalb empfehle ich eher, problemorientierten Content zu machen, nicht Entertainment.
Mhm. Super. Walter, das war toll. Vielen lieben Dank. Hast so viele Insights gegeben und ja, einen Blick hinter die Kulissen. Das war echt richtig spannend. Danke dir. Wo findet man dich? Wichtige Frage noch.
Man findet mich auf www.schreibsuchti.de. Wie gesagt, ich mache kein Instagram, ich mache kein Facebook, kein TikTok. Da braucht ihr mich nicht suchen. Ihr findet mich deshalb auf meiner Webseite. Oder wenn ihr sagt, ihr mögt YouTube, dann findet ihr mich auf YouTube als Walter App oder Schreibsuchti, eins von beiden einfach eingeben. Aber am besten kommt ihr auf meine Webseite schreibsuchti.de. Da könnt ihr euch dann auch kostenlos ganz viele Blogartikel durchlesen oder mein Newsletter abonnieren und herausfinden, was hat es mit diesen täglichen Newslettern auf sich.
Ja, genau. Super. Ich danke dir, Walter.
Danke für die Einladung, Anja.
So, ich hoffe, das Gespräch mit dem Walter hat dir gut gefallen und du konntest da jede Menge für dich auch rausziehen, mitnehmen. Und vielleicht hast du jetzt ja auch Lust, etwas nebenbei zu starten, ein Content-Business zu starten. Ich glaube, diese Insights, die du hier jetzt bekommen hast, haben auf jeden Fall erstmal den Weg dazu geebnet, dass du mal dich ausprobieren kannst. Ich freue mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Rezension auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Wenn du das tun magst, wäre das ganz toll. Und jetzt möchte ich dir noch anbieten, dir das PDF, den Fahrplan zum Traumjob, runterzuladen. Das ist hier drunter verlinkt. Das ist kostenlos, selbstverständlich. Und das ist ein dreiseitiges PDF-Dokument, wo du genau siehst, welche Schritte du zum Traumjob einfach gehen darfst, also wie sozusagen der Ablauf ist. Am besten ist, wenn du da auch ankommen möchtest im Traumjob, lade dir das ja super gerne runter, freue ich mich drüber. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Sonntag, in der nächsten Woche viel Freude im Job, bis zur nächsten Woche Sonntag. Alles, alles Liebe, ciao, ciao, deine Anja.